Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir wollen uns heute ein bisschen um die Agenda der DGVS kümmern und Ihnen ein bisschen Einblick in unsere Arbeitsweise geben. Neben mir sitzt heute meine Co-Geschäftsführerin Diana Kühne. Hallo Diana.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, das ist überfällig, würde ich sagen. Diana, wir arbeiten jetzt seit 2017 zusammen, was mir sehr, sehr großen Spaß macht. Ich bin allerdings eigentlich mit meinem medizinischen Background von uns beiden die Quereinsteigerin. Du als Juristin hältst den Laden zusammen und schon viel, viel länger als es mich eigentlich gibt. Ja, vielleicht magst du dich einfach einmal kurz vorstellen, kurz erzählen, wann und wie du zur DGVS gekommen bist.
Ja, sehr gern. Tatsächlich ist das schon sehr, sehr lange her. Und zwar 2003 hatte ich meinen Einstieg bei der DGVS und zwar ganz klassisch über eine Stellenanzeige, die damals dann an Herrn Professor Zeitz als den damaligen Vorstand, der hier in Berlin ansässig war, gerichtet war. Ich habe dieses Schreiben tatsächlich letztens erst in einem meiner alten Ordner gefunden. Ja, und dann war ich hier zum Vorstellungsgespräch und stand dann auf einmal dem kompletten DGVS-Vorstand gegenüber, darunter Herr Professor Schmiegel, Herr Professor Fischbach. Ja, und offensichtlich hat das ganz gut geklappt, weil einen Tag später hatte ich die Zusage, bei der DGVS zu starten. Ich habe dann noch einen kleinen Schlenker über Herrn Professor Leier gemacht, weil ich mir noch nicht ganz so sicher war, ob die DGVS nicht doch besser einen Steuerberater einstellen sollte. Aber ja, so kam das. Und tatsächlich ist es so, dass ich ja hier dann die Einzige war in unserem Büro. Und so über die vergangenen 20 plus Jahre hat sich das jetzt Richtung eines Teams entwickelt. Wir sind ja hier mit 14 Leuten am Start und ja, managen alles rund um die DGVS. Genau, seit 2017 mit dir, liebe Petra, und kann sagen, dass das Vergnügen für die DGVS zu arbeiten potenziert hat, seitdem wir das gemeinsam machen.
Ja, absolut. Und mir fällt gerade ein, ich kenne ja ein paar geheime Anekdoten aus der Anfangszeit der DGVS hier. Wenn der Podcast besonders gut läuft und noch ein paar Jahre älter geworden ist, dann wollen wir auch uns mal diesen Anekdoten widmen. Aber heute geht's eigentlich um dich. Du bist hier nicht nur für das Personal verantwortlich, für die Finanzen. Also Steuerberater haben wir natürlich auch, aber brauchen wir eigentlich gar nicht. Und du bist verantwortlich für die Gremienstrukturen in der DGVS. Aber was ganz besonders dein Thema und auch dein Herzensthema ist und was du eigentlich in den letzten Jahren auch wirklich groß gemacht hast, ist unser Kongress Viszeralmedizin. Ja, der wirklich unser großes Aushängeschild ist. Vielleicht kannst du mal ein paar Zahlen nennen. Wie viele Besucher haben wir heute? Wer kommt da so hin? Was sind das für Leute? Und vielleicht nochmal ganz grob, wie hat sich das entwickelt, seit du hier die DGVS leitest?
Vergleichbar ist das sicherlich gar nicht mehr mit den Anfangsjahren. Also in den 2003er Jahren hatte die DGVS keine 3000 Mitglieder. Heute haben wir 7000 Mitglieder, fast 7500 Mitglieder. Und dementsprechend ist auch die Entwicklung für den Kongress gewesen, sicherlich auch dadurch gepusht, dass wir jetzt seit mittlerweile auch 10 Jahren gemeinsam den mit der DGAV, mit den Viszeralchirurgen veranstalten. Wir sind trotzdem immer noch der größere Part unseres Duos und zumindest habe ich den Eindruck, dass halt die Viszeralmedizin nach wie vor Place to be für alle unsere Mitglieder und für die gastroenterologische Community ist. Wie drückt sich das in Zahlen aus? Wir haben in jedem Jahr zwischen 5.000 und 6.000 Teilnehmenden. Seit Corona haben wir auch noch einen Online-Teil vorgeschaltet. Man kann sagen, dass wir diesen Online-Teil anbieten für ungefähr 500 bis 1.000 Teilnehmende, die es nicht schaffen, zum Kongress zu gehen. Alle anderen sind vor Ort. Ja, diese Entwicklung, die schreibt sich fort. Schon seit vielen Jahren kann man an den Teilnahmezahlen beobachten, dass halt wir offensichtlich einen nach wie vor attraktiven Kongress organisieren.
Ja, also das ist ein riesiger Kongress, den du organisierst mit 5.000, 6.000 Teilnehmern, stark steigend in den letzten Jahren, hast du berichtet. Und natürlich ist auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig und wird immer wichtiger. Und natürlich sehen wir auch, wie sich das Thema gesellschaftlich, politisch entwickelt. Und das ist auch für uns eine Verpflichtung, das dann anzunehmen. Das machen wir auch. Du hast eben schon gesagt, Corona. Bei Corona war es ja so, dass wir einmal auf einen komplett digitalen Kongress umsteigen mussten, weil wir gar nicht tagen durften. Trotzdem entscheiden wir uns wieder, vor Ort stattzufinden. Das ist ja immer so eine Diskussion, müssen wir überhaupt noch vor Ort oder brauchen wir das nicht? Ich glaube schon, dass wir damit auch den Wunsch unserer Mitglieder treffen. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Was ist dein Eindruck? Warum machen wir noch einen physischen Kongress? Warum ist das für uns nach wie vor so wichtig?
Ich denke auch, unter Nachhaltigkeitsaspekten ist natürlich ein rein digitaler Kongress träumscher. Falls wir dann noch auf die Zahlen zu sprechen kommen, ne, das ist nur ein Bruchteil an CO2-Ausstoß, der damit produziert wird. Aber auf der Gegenseite steht natürlich alles das, was man verliert durch einen rein digitalen Kongress. Die Diskussion ist ja geführt worden seit 2020 in diversen Formaten und es bestand bei allen Einigkeit, dass wir unsere Marke Viszeralmedizin, dass wir die nicht vollständig digitalisieren wollen, sondern dass es nach wie vor darauf ankommt, sich vor Ort zu treffen, das zu netzwerken. Martin Götz hat mal so treffend gesagt, meine neue Oberarztstelle, die besetze ich nicht, wenn ich am digitalen Kongress teilnehme, aber die besetze ich, wenn ich im September nach Leipzig oder nach Hamburg fahre. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt dieser ganzen Diskussion. Austausch, Vernetzung und Treffen ist einfach unverzichtbar für unsere Community.
Absolut, ja. Und ich glaube, das ist jetzt ein schönes Wort, das Zitat von Martin Götz, aber tatsächlich erreichen uns ja viele solcher Bestätigungen, dass dieses sich treffen, persönlich austauschen eigentlich unverzichtbar ist. Auf jeden Fall kommen wir auf die Zahlen zu sprechen, hast du gerade schon gesagt. Wir haben nämlich dieses Jahr, oder du hast jetzt für die Viszeralmedizin 24, die im letzten Jahr stattgefunden hat, zum ersten Mal eine wirklich große und professionelle Analyse unseres ökologischen Footprints durchführen lassen. Um das Thema mal zu objektivieren, du hast gerade das wichtigste Thema eigentlich schon angesprochen. Wie viel ist der Kongress? Wie viel ist Anreise, Abreise, Unterkunft? Was ist denn tatsächlich die größte CO2-Schleudern in Zahlen? Sag uns mal, wer verursacht hier CO2-Ausstoß?
Jetzt kommen wir zu den Hard Facts, völlig richtig. Vielleicht noch ein Wort zu Ausgangspunkt war, natürlich, wir wollen und müssen uns der Nachhaltigkeit des Kongresses auch widmen, weil das ein extrem wichtiges, auch gesamtgesellschaftliches Thema ist, was auch von unseren Jugas sehr im Fokus ist, wo auch auf Details geachtet wird und wir entsprechend kritische Rückfragen auch wirklich für detailliertere Sachen bekommen. Und wir haben uns gesagt, wir erfassen erstmal den Status quo, um dann halt da auch konkret zu sehen, was bringt denn welche Maßnahme jenseits der emotionalen Komponente, die das natürlich auch immer hat. Mhm. Also, wir haben mit einer Agentur zusammengearbeitet, die das extern für uns ermittelt hat auf der Grundlage dieses Kongresses in 2024, des vergangenen Kongresses. Ja, und wir haben insgesamt einen Ausstoß von 950 Tonnen CO2 für den kompletten Kongress, also sowohl für alles, was vor Ort stattfindet, für die digitale Komponente, Anreise, Abreise und so weiter. Falls Sie da mit den Zahlen nicht so bewandert bin, habe ich auch mal geguckt, wie man das vergleichen könnte. Was bedeutet denn eigentlich 950 Tonnen CO2-Ausstoß? Vergleichbare Mengen entstehen, wenn man 800 Haushalten mit Kohlestrom für ein Jahr versorgt oder 300 Einfamilienhäuser mit Heizöl versorgt. 950 Tonnen CO2 entsprechen ungefähr 8 Millionen gefahrenen Pkw-Kilometer, das heißt 200 Mal rund um die Erde. Und für die Fleischesser, Esserinnen unter uns ein noch plastischerer Vergleich. Und die Produktion von 30.000 Steaks, Rindersteaks, benötigt auch 950 Tonnen CO2.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Am meisten irritiert mich jetzt dieses 200 Mal um die Erde, weil ich ja so gerne reise. Das ist jetzt tatsächlich ein Wort. Und natürlich, ja, der Vergleich macht es ja super deutlich. Also es ist schon etwas, was man gerne verbessern würde. Was ist denn jetzt von diesen Zahlen, die du genannt hast, was ist die absolut größte CO2-Schleuder, die wir haben?
Die meisten Emissionen entstehen durch die An- und Abreise und durch die Unterbringung der Teilnehmenden. Wir haben es ja schon angedeutet. Wir haben 5.000 bis 6.000 Teilnehmenden. Konkret 2024 haben sich 5.000 Personen auf den Weg nach Leipzig gemacht. Mhm. Das kann man sich vorstellen, dass das einen entsprechenden Fußabdruck hinterlässt. Die 5.000 Teilnehmer hatten insgesamt 8.000 Übernachtungen, sodass sich halt auch da diese hohe Emissionszahl eher irgendwo erklärt. Das sind 2/3 der Gesamtemissionen entfallen auf die An- und Abreise und auf die Unterbringung.
Das haben wir ja gerade eingangs schon gut beschrieben, Zitat Martin Götz, wir wollen darauf nicht verzichten und wir haben auch den Auftrag, nicht darauf zu verzichten. Also wir haben den Auftrag, weiter so einen physischen Kongress zu organisieren von unseren Mitgliedern. Jetzt sind das ja gerade die Punkte, die du genannt hast, Anreise, Abreise und Unterkunft, auf die wir am wenigsten Einfluss haben. Gibt es denn da trotzdem Ideen? Was können wir machen? Was können wir den Leuten mit auf den Weg geben? Was gehen wir denn damit um, dass das jetzt irgendwie mit wie viel Prozent hast du gesagt, die größten CO2-Schleudern sind, die beiden Punkte?
Genau, die sind ungefähr gleich groß und insgesamt 65% der Emissionen gehen auf diese Konten. Ja, bei der An- und Abreise lohnt sich vielleicht auch mal so ein Blick ins Detail, weil wenn man sich die Zahlen anhört, so schlecht ist die Balance gar nicht. Also bereits jetzt reisen 60% der Teilnehmenden mit der Bahn an. Und 20% fahren mit dem Auto. Überproportional zu Gewicht schlägt natürlich hier das Fliegen. Wir haben wenig Flüge, wir haben 4% Flüge, auch vor dem Hintergrund, dass wir so wenige internationale Gäste haben, die natürlich nur per Flugzeug dann halt auch kommen, die halt wirklich überproportional hier auch einfach eingetragen sind. Ja, das Fliegen, 4% Anteil, verursacht 25% dieser Anreiseemissionen. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich Ansatzpunkte, die wir verfolgen werden. Zum einen ist es, glaube ich, eine Frage der Awareness. Das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir einfach darauf aufmerksam machen, so und so viel Beitrag kannst du leisten, indem du einfach die Bahn nimmst. Wir haben ja schon seit vielen Jahren ein vergünstigtes Kongressticket mit der Bahn einfach zu buchen. Bei den Autoanreisen hat das Kongressteam für 2025 jetzt die Initiative, dass wir uns um Mitfahrgelegenheiten kümmern, dass wir schauen, dass wenn es schon unverzichtbar ist, mit dem Auto zu fahren, aber vielleicht das ganz sich eine Gelegenheit ergibt, zu zweit oder zu dritt zu kommen, da werden wir uns was einfallen lassen, um das zu fördern. Ja, bei den Unterbringungen ist es in der Tat so, dass wir da halt recht wenig Einflussmöglichkeiten haben, außer die, sage ich mal, sehr mittelbare, dass wir bei den Hotels und bei den Unterbringungsmöglichkeiten, die wir selber empfehlen, halt so auf Hotels achten, die halt sich selber der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Das ist so ein Punkt, den wir peu à peu angehen werden.
Ja, das ist ja, finde ich, toll. Man muss ja sagen, also Eigenverantwortung ist gefragt, aber 60% Zugfahrer und Fahrerinnen ist gut. Also ist schon mal echt ein Wort. Da kann man ein bisschen stolz auf die eigenen Mitglieder sein. Ein großer Faktor, denke ich mir, würde ich mir jetzt denken, auf dem Kongress ist auch die Industrieausstellung. Habt ihr Zahlen dazu, wie weit die beteiligt sind? Und gibt es da auch Maßnahmen, Ideen, Forderungen der DGVS, um das so ein bisschen in den Griff zu kriegen?
Jeder, der mal über die Industrieausstellung gegangen ist, dem ist das völlig klar, dieser Punkt, den du ansprichst. Das sind ja sehr aufwendig mit Liebe zum Detail und natürlich auch mit dem Fokus darauf, Aufmerksamkeit zu erregen, gestaltete Stände. Und da sind natürlich sehr, sehr viel Einmalmaterialien dabei. Insgesamt schlägt das Material, also insgesamt für den Kongress, nicht nur für die Industrieausstellung mit 11% zu Buche, weiterhin auch die Transporte dieser Stände, die ja nicht alle von lokalen Anbietern gemacht werden. Für sich genommen ist das schon auch ein relevanter Anteil. Ja, wie du sagst, da hört unsere Einflussmöglichkeit so ein bisschen auf. Man kann halt ja Incentives setzen. Das versuchen wir dieses Jahr auch das erste Mal. Wir werden ein Industrienachhaltigkeitspreis vergeben für den Stand, der am nachhaltigsten gestaltet ist. So ein kleines Incentive. Was bemerkenswert ist, dass ja die Firmen auch selbst dieses Thema auf dem Schirm haben, so dass wir da halt hoffen, dass sich da auch immer mehr Firmen für wiederverwendbare Standsysteme und wiederverwendbare Drucksachen und so weiter entscheiden werden.
Ein großes Thema hast du eben schon angesprochen, ist das Thema Verpflegung. Also das ist bei den Vergleichszahlen genannt. Also der Kongress kostet uns 30.000 Steaks, waren es, glaube ich. Was bedeutet das denn jetzt auf die Verpflegung vom Kongress? Wie sieht denn da Wunsch und Wirklichkeit aus?
Ja, auch da ist es so, und hier können wir beide ja aus dem Nähkästchen plaudern von unserer Vorstandssitzung der letzten Woche, dass das natürlich ein Ansatzpunkt ist. Und ab 2025 wird unser Catering auf vegetarisch umgestellt. Wenn man sich die Zahlen anguckt, welchen Einfluss das hat, dann mag das im unteren Bereich sein, so dass man objektiv betrachtet sagt, naja, es ist dann auch egal, ob man das Steak isst oder nicht. Aber es geht ja auch wirklich darum, auch Zeichen zu setzen. Und von daher gab es da einen großen Konsens im Vorstand, dass wir also rein vegetarisches Catering anbieten werden. Ja, was das in CO2 bedeutet, wir haben bisher 6% der komplett Jahresmenge an CO2 ist auf die Verpflegung gefallen. Dafür ungefähr die Hälfte das, was wir selber managen. Der Rest ist ja Industrie. Industrie bietet ja auch sehr viel an. Also in dem Bereich, also diese 3,2%, die wir beeinflussen werden, werden wir durch Angebote von vegetarischen, von rein vegetarischen Essen und auch mehr nachhaltigen Produkten werden wir halt einfach reduzieren. Was die Industrie angeht, da werden wir das so kommunizieren und freuen uns, wenn danach gezogen wird.
Ja, und die sind vielleicht auch offen und man muss ja auch sagen, für den Gastrokongress ist ja gesunde Ernährung auch keine verkehrte Maßnahme. Also wir sind gespannt, ob alle glücklich sind, ob wir alle glücklich machen. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es eine vernünftige Maßnahme, die auch einfach zeitgemäß ist. Ich würde zum Schluss noch gerne auf ein ganz großes Thema kommen. Du hast super geschildert, Kleinvieh macht auch Mist. Also wir müssen uns im kleinen Bereich bewegen. Wir haben viele Dinge jetzt nicht angesprochen, die ihr natürlich auch im Blick habt. Welches Material verwenden wir? Wo verzichten wir vielleicht auch auf Ausbau, Umbau? Teppiche, ganz einfach, haben wir ja auch in der Vorstandssitzung diskutiert. Aber es gibt eben auch große Baustellen, die können wir nicht vermeiden. Da müssen wir Anreise in Kauf nehmen. Da müssen wir Unterbringung in Kauf nehmen. Wie ist denn das Thema Ausgleichszahlung? Was würde es denn kosten, wenn wir versuchen würden, finanziell diesen CO2-Ausstoß auf Null zu stellen? Könnten wir das? Könnten wir uns das leisten?
Immer da, wo der CO2-Ausstoß nicht reduziert werden kann, geht es ja dann um Kompensation. Ja, wir hatten das mal recherchiert, wenn man das so in Klimazertifikaten übersetzen würde, ohne das zu bewerten, welchen Sinn und Zweck der Einstieg in diese Klimazertifikate hat, dann wäre das so eine Größenordnung von 50.000 bis 60.000 Euro pro Kongress. Wir waren jetzt Richtung Bäume unterwegs und würden gerne für nächstes Jahr Bäume pflanzen oder Bäume pflanzen lassen, und zwar geknüpft ja an bestimmte Werte des Kongresses für jeden Referent, für jeden Referierenden, der anreist, einen Baum zu pflanzen. Ja, das ist die Idee für nächstes Jahr. An dieser Stelle lassen Sie uns gerne wissen, wie Sie das finden.
Absolut. Und ich muss sagen, es war deine Idee. Und im Vorstand ist es super angekommen. Ich glaube auch, dass wir total auf dem richtigen Weg sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, teilen Sie uns mit, wie Sie das finden. Vielleicht haben Sie ja auch noch die ein oder andere Zusatzidee, wie wir den Kongress noch nachhaltiger, noch klimaneutraler organisieren können. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung. Und ich hoffe, dass wir Ihnen hier mal einen guten Einblick gegeben haben, was bei uns so zum Thema Nachhaltigkeit und Kongress auf dem Weg ist und was wir so im Blick haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir, liebe Diana, vielen Dank. Ich hoffe, das war jetzt der erste von vielen Podcasts, die noch folgen.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.